Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Wie politisch sinnvoll und wie sachlich richtig ist die Kritik am geldpolitischen Kurs der EZB, die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer geäußert hat. Ob man die Niedrigzinspolitik nicht so wörtlich ein Stück weit einbremsen müsse, hat sie im Interview gesagt. Gleich eine Einschätzung dazu. Zuvor aber das wirtschaftliche Großthema des Tages, der Umbauplan für die Deutsche Bank. Gestern am Abend nach der Aufsichtsratssitzung offiziell vorgestellt. Mischa Erhardt hat heute Morgen unter den Zwillingstürmen der Bank Stimmen der Mitarbeiter eingefangen und fasst zusammen, was auf die und auf die Bank zukommt.
Am Tag 1, dem ersten Arbeitstag nach der Ankündigung der radikalen Kurswende bei der Deutschen Bank, strömen die Mitarbeiter wie jeden Tag aus dem nahegelegenen S-Bahn-Ausgang nach oben und auf die beiden Zwillingstürme ihres Arbeitgebers zu. Die meisten tragen Businesskleidung und sind verständlicherweise zugeknöpft, wollen sich also nicht äußern. Doch es gibt auch ein paar wenige Ausnahmen an diesem Morgen.
Heute ist mein erster Arbeitstag. Und ich bin mal gespannt, wie die Atmosphäre da jetzt ist.
Natürlich erschreckt es immer, aber es ist ein notwendiger Schritt, das zu tun, auch wenn es weh tut. Und ich vertraue absolut in die Kompetenz unseres Vorstandes. Traurig, aber es muss sein.
Was nach Ansicht dieser Mitarbeiterin sein muss, ist der radikale Umbau des Konzerns und damit einhergehend der Abbau von rund 18.000 Arbeitsstellen in den kommenden 3 Jahren. Wo genau die Jobs wegfallen, konnte oder wollte Konzernchef Christian Sewing in einer Telefonkonferenz am Morgen nicht sagen. Auch nicht, ob oder in welchem Maß Filialschließungen anstehen könnten.
Zunächst einmal ist es so, dass wir potenzielle Doppelungen, die wir immer noch haben, zwischen Infrastrukturbereichen und Geschäftseinheiten jetzt natürlich angehen wollen. Und das ist was, was auch die Investmentbank betrifft, die Corporate Bank betrifft und auch die Privatkundenbank. Das war mit den strukturellen Kosten gemeint und das betrifft alle Geschäftseinheiten.
In Asien, so sagte er weiter, habe man schon heute mit dem Prozess begonnen und Mitarbeiter informiert. Aber auch in Amerika und London habe der Stellenabbau begonnen. Die Arbeitnehmerseite geht davon aus, dass auch in Deutschland viele Beschäftigte gehen müssen. Eine erste Schätzung des Gesamtbetriebsrates lag bei zwischen 6.000 und 10.000, wobei hier auch der Stellenabbau durch die Integration der Postbank bereits mit einkalkuliert ist.
Naja, Stellenabbau ist grundsätzlich nicht gut, aber wenn man sich das anschaut, dass ein Unternehmen ja eine Entscheidung treffen muss, die mit Stellenabbau einhergeht und das gepaart mit vernünftigen Sozialplänen, die wir ja haben, die auch aktiv angewandt werden können und das Ganze im sozialverträglichen Zusammenhang, denke ich, dass man das vernünftig hinbekommen kann in naher Zukunft.
Sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Frank Schulze, gestern. Generell sehen die Pläne vor, vor allem im Bereich des Investmentbankings Aktivitäten zurückzufahren. So will sich die Bank aus dem Aktienhandel zurückziehen und den Anleihehandel eindampfen. In einer internen Abwicklungsgesellschaft, einer sogenannten Bad Bank, sollen rund ein Fünftel der Risiken in der Bilanz gebündelt und abgebaut werden. Hinzu kommt ein Umbau des Vorstandes. Insgesamt 3 Vorstände verlassen die Bank, 3 andere werden berufen und die Ressorts neu zugeschnitten. Das Herz der Deutschen Bank, das hat Christian Sewing heute immer wieder betont, sei die Unternehmensbank für Firmen und Geschäftskunden. In Zukunft wolle man sich nicht mehr an übersteigerten Erwartungen in spekulativen Bereichen des Investmentbankings orientieren, sondern in den Bereichen investieren und wachsen, in denen man führend ist. Für dieses, möglicherweise auch das kommende Jahr, erwartet die Deutsche Bank Verluste. Denn die Belastungen durch den Umbau taxiert das Kreditinstitut auf rund 7,4 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren. Dafür sollen am Ende dieses Zeitraums die Kosten für die Bank um 6 auf 17 Milliarden Euro jährlich sinken. Eine Kapitalerhöhung ist nicht geplant. Eine Dividende für Aktionärinnen und Aktionäre wird es in diesem und im kommenden Jahr aber auch nicht geben.
Mischa Erhardt mit dem Umbauplan für die Deutsche Bank, dem sicherlich weitreichendsten, dem die Bank seit Jahren, wenn nicht jemals, entgegensieht. Ist das nun der Masterplan für den Weg in die Zukunft? Die Frage geht in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate als Berichterstatter dort und an Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse. Also kommt die Deutsche Bank so aus der Krise?
Ja, die große Frage und das Gespräch mit Stefan Müller habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst wissen, ob ihm bei all den Veränderungen, die da jetzt angekündigt wurden, dennoch noch ein bisschen was fehlt, was auch getan werden sollte?
Ich glaube, der erste Schritt ist getan und viel mehr können sie im Moment nicht tun. Ich glaube aber, es wird noch einiges folgen. Meines Erachtens ist die Strategie noch weitaus größer und länger gedacht als die ersten Schritte jetzt. Um es ganz konkret zu sagen, glaube ich, dass die Fusionsgespräche nicht mit der Commerzbank, aber mit dem europäischen Partner spätestens nächstes Jahr wieder aufkommen, weil die Bank doch jetzt deutlich attraktiver als Ehepartner für den einen oder anderen ist. Und es zwar in Europa deutlich gesündere Banken gibt, aber im Weltgeschehen, wir Banken brauchen aus Europa heraus, die deutlich größer und stärker sind. Und die Deutsche Bank ist nach wie vor ein Name in der Welt und dann natürlich prädestiniert für beispielsweise mit dem Franzosen oder Schweizer zu fusionieren. Das wird kommen.
Aus Sicht der Mitarbeiter, 18.000 Stellen sollen jetzt erstmal gestrichen werden, wenn dann auch mehr Stellen abgebaut werden?
Also man muss das zweischneidig sehen. Erstens sind diese 18.000 Stellen größtenteils im Investmentbanking in England, in den USA. Da ist die Hire-and-Fire-Mentalität üblich. Und es sind eben nicht die Zweigstellenmitarbeiter in Erfurt, Flensburg oder Kiel. Und es ist für die verbleibenden Mitarbeiter ein gutes und positives Zeichen. Mit denen ich heute Morgen schon gesprochen habe, zum ersten Mal seit 5 Jahren sagen die, endlich tut sich was und nicht diese halbwegs Ankündigung und das Investmentbanking bleibt doch die Macht im Haus und nimmt uns unsere Kunden weg und das Vertrauen. Ein gutes Zeichen. Ich glaube, diese 18.000 ist eine große Zahl, plus minus ein paar. Klingt brutal, aber viel mehr wird es nicht werden.
Aus Sicht der Aktionäre, die müssen jetzt erstmal wieder auf Dividende verzichten. Keine Dividende für 2019 und 2020. Reicht das, wie Deutsche Bank-Chef Sewing es versprochen hat, dann ohne Kapitalerhöhung auszukommen?
Also ich glaube, die Aktionäre haben im Moment größere Sorgen als 20 Cent Dividende. Die Aktie hat sich halbiert in den letzten 1,5 Jahren und es kommt ja von ihren Highs von, ich glaube, über 100 Euro. Also großes Drama, wer jetzt auf diese 20 Cent Dividende gehofft hat. Nicht so tragisch. Er sagt, ohne Kapitalerhöhung. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist. Wenn er es hinbekommt, dann bedeutet das natürlich noch stärkeren Sparkurs intern. Ich weiß auch nicht, ob beispielsweise im Rahmen dieser Fusion, die kommen mag, ein Stratege einfach über eine Kapitalerhöhung einsteigen mag, eine andere Bank. Ich glaube noch nicht, dass das letzte Wort hier gesprochen ist, aber eine ordentliche durchgeführte Kapitalerhöhung mit den richtigen Investoren ist am Ende des Tages besser, als jetzt 2 Jahre lang sich aus jeder Ecke irgendwie die Cents zusammenzukramen.
Die Deutsche Bank im digitalen, sich verändernden Umfeld. Einige Veränderungen gibt es im Top-Management und der bisherige SAP-Vorstand Bernd Leukert kommt im September als Vorstand für Digitalisierung, Daten und Innovation. Tut die Deutsche Bank genug für die Digitalisierung und gegen neue, große Konkurrenz?
Ich glaube, das ist das ganz große Problem, nicht nur der Deutschen Bank, sondern aller Banken. Das Universalbankenkonzept ist am Ende und ich glaube, die Zuhörer können ja auch selbst gucken, wie sie mit ihren Bankgeschäften umgehen. Die haben wahrscheinlich irgendwo einen Brokerage-Account, dann haben sie irgendwo ein günstiges Girokonto und wenn sie eine Baufinanzierung suchen oder einen Autokredit, dann gehen sie ins Internet und gehen zu Check24 oder zu sonst jemandem und schließen mit jemandem ab, den sie vielleicht noch nie persönlich getroffen haben und auch nie persönlich kennen werden. Das ist das ganz große Problem, plus die niedrige Zinsmarge. Die Banken müssen da was tun, werden es aber im Zweifel nicht schaffen, weil der Konsument inzwischen ganz anders an den Markt rangeht. Das heißt, die Bank wird auch in dem Bereich Partner suchen müssen und werden.
Ist für Sie jetzt ein Geschäftsmodell erkennbar, mit dem die Deutsche Bank in Zukunft dann Geld verdient?
Die Deutsche Bank hat ja ein perfektes Geschäftssystem bis in die 90er Jahre gehabt. Als größte Bank in einem der gesündesten Länder der Welt, mit einem extrem starken, reichen, gesunden Mittelstand, mit einer überdurchschnittlich vermögenden Bevölkerung, hat es die Deutsche Bank an die Weltspitze geschafft. Daran hat sich nichts geändert. Man kann hier beispielsweise sich auch nicht bis über den Hals verschulden wie in den USA und dann bricht alles zusammen. Ich nenne das immer Local Global Player, weil natürlich unsere Unternehmen und auch viele Privatleute nach wie vor internationale Finanzdienstleistungen brauchen. Aber man muss eben nicht in Australien beispielsweise am Kapitalmarkt mitspielen.
Im nächsten Jahr wird die Deutsche Bank den 150. Geburtstag feiern. Im Grunde genommen mit Besinnung auf die Wurzeln und einem Neustart?
Das Fundament dafür ist gelegt worden mit dieser Ankündigung. Man hat jetzt 1 Jahr lang Zeit, A, zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint und B, auch darauf zu hoffen, dass die Kapitalmärkte einigermaßen stabil bleiben. Dann kann das schon ein Neuanfang sein und für die nächsten 150 Jahre weiß man zumindest, welche Fehler man nicht mehr machen sollte.
Sagt Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse.
Und der Aktienkurs dazu, Jan Blate, wenn man den als Gradmesser nimmt, dann sieht es ein bisschen so aus, als sei das Projekt Umbau schon durchgefallen, bevor es noch gestartet ist.
Also der Mut von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing wird doch immer wieder gelobt. Aber es bleibt eben genug Arbeit und damit auch Risiko bei der Umsetzung. Und dann sind doch einige skeptisch, ob es wirklich ohne weitere Kapitalerhöhung klappt. Die Aktie der Deutschen Bank jetzt mittlerweile mit einem Minus von 2%.
Der Aktientag als Ganzes, was sind denn da die Themen?
Ja, es geht unter anderem natürlich um die guten amerikanischen Arbeitsmarktdaten von Freitag, die eher bei der Zinssenkung Fantasie für einen Dämpfer gesorgt haben. Von daher sind die Anleger ein bisschen vorsichtiger. Der DAX mit einem kleinen Minus bei 12.541 Punkten.
Ein Blick auf Griechenland. Dort ist die linke Regierung abgewählt worden, die Regierung, unter deren Ägide die Rettungsphase beendet werden konnte. Was wird nun erwartet von den jetzt gewählten Konservativen?
Es wird auf Reformen und Veränderungen und weiteres Wirtschaftswachstum gehofft. Und der Athener Aktienleitindex heute zunächst auf ein 4,5-Jahres-Hoch geklettert. Aber jetzt gibt man da mal doch ein Minus von etwas mehr als 1%.
Die Türkei, dort hat Staatspräsident Erdogan den Chef der Zentralbank abgesetzt. Der war wohl missliebig geworden mit seiner Weigerung, die Zinsen herabzusetzen. An der Börse des Landes kam das nicht gut an.
Nein, der türkische Aktienmarkt mit einem Minus von etwas mehr als 1%. Und am Währungsmarkt geht es für die türkische Lira gegen den Dollar weiter nach unten. Die Lira verliert etwas mehr als 1,5%. Und um beim Währungsmarkt zu bleiben, der Euro, der notiert bei einem Dollar 19. Dann die deutschen Staatsanleihen, die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ist dementsprechend etwas weniger im Minus mit minus 0,37%. Und der Goldpreis, der steigt um 15 Dollar auf rund 1.405 Dollar.
Jan Plate war das und Themenwechsel. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, hat in einem Interview mit der FAZ angeregt, die Niedrigzinspolitik der EZB zu überprüfen. Man müsse für die Zukunft schauen, ob man nicht die Niedrigzinsphase ein Stück weit einbremsen müsse, so wird sie zitiert. Das ist eine Kritik an der EZB-Politik, die vor allem in Deutschland sehr populär ist. Aber die EZB ist von der Politik unabhängig und Kommentierungen der EZB-Entscheidungen durch Politiker sind vergleichsweise unüblich und gelten leicht als Tabubruch. Und damit begrüße ich den Leiter der Abteilung Makroökonomie beim DIW, Alexander Krivolutzki. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ihre Meinung, hätte Parteichefin Kramp-Karrenbauer das besser gelassen oder kann man durchaus der EZB ab und an mal Beine machen?
Also meiner Meinung nach hätte Annegret Kramp-Karrenbauer diese Äußerung besser unterlassen, aus drei Gründen. Zum einen hat die Unabhängigkeit der Zentralbank in Deutschland eine lange Tradition. Aufgrund der Hyperinflation der Weimarer Republik, die sich in das kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt hat und praktisch die Unabhängigkeit der Zentralbank als ein sehr hohes Gut dazu geführt hat, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank ein sehr hohes Gut ist. Zum Zweiten zeigt diese Äußerung von einem relativ geringen Sachverstand in Ökonomie von Frau Kramp-Karrenbauer. Denn die EZB würde nichts lieber tun, als die Zinsen zu erhöhen. Sie kann es aber gerade aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds nicht. Zum einen ist die Inflation immer noch sehr niedrig, geringer als das Inflationsziel der EZB es vorzielt. Zum anderen würde eine Zinserhöhung eine hohe Gefahr der Rezession in sich birgen. In der Rezession müsste die EZB wiederum die Zinsen verringern. Und dieses Umfeld möchte sie nicht kommen. In diese Situation möchte sie jetzt nicht ausgesetzt sein. Und zum Dritten trägt die Bundesrepublik einen ganz erheblichen Anteil mit ihrer Sparpolitik an dem niedrigen Zinsumfeld, in dem wir uns gerade sind.
Mhm. Nun ist es aber, Herr Krivolutzki, in der Union gar nicht so völlig unüblich, die EZB zu kritisieren, wenn man zurückblättert. Wolfgang Schäuble sogar als Finanzminister, der, allerdings ist das gut 5 Jahre her, der die EZB sogar für Wahlerfolge der AfD verantwortlich machte. Also gerade konservative Politiker scheinen da nicht so zurückhaltend zu sein gegenüber der Europäischen Zentralbank.
Das ist eine neue Entwicklung in Deutschland. In der Regel waren konservative Politiker sehr auf Seiten der Bundesbank. So hat zum Beispiel die Bundesbank seit dem Jahre 1990 im nationalen Taumel der Wiedervereinigung, die Zinsen sehr stark erhöht aufgrund der Geldmengenerhöhung, die die Wirtschafts- und Währungsunion des Jahres 1990 mit sich brachte. Diese Zinserhöhung führte zu der starken Rezession Anfang der 90er Jahre in Deutschland und die Bundesbank wurde dafür nicht kritisiert, auch nicht von konservativen Kreisen, sondern ihre Politik mit dem Ziel der Preisstabilität wurde allgemein akzeptiert.
Nun ist ein kritisches Wort vielleicht noch isoliert betrachtet harmlos, aber vielleicht gibt es ja einen gewissen Trend, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Beispiel Italien und die Notenbank des Landes. Da versucht die rechtspopulistische Regierung ja tatsächlich mehr Kontrolle auf die Banca d'Italia zu bekommen. Also sehen Sie einen Trend, vor der Unabhängigkeit der Notenbanken nicht mehr so viel Achtung zu haben?
Ja, den Trend kann man ganz klar absehen, nicht nur in der Eurozone, auch weltweit. In der Eurozone kommt dieser Trend eigentlich vor allem aus Ländern, die in ihrer Geschichte nicht eine Zentralbank hatten, die unabhängig waren, so wie in der Bundesrepublik. In Italien war die Banca Italia bis in die 80er Jahre hinein abhängig von der Fiskalpolitik. Das bedeutete, sie musste zum Beispiel die Staatsschulden zu einem festen Preis aufkaufen, unabhängig, ob das das Ziel der Preisstabilität in Italien gefährdete. Und dementsprechend haben wir auch hohe Inflationsraten in Italien in den 70er Jahren bis in die Mitte der 80er Jahre hinein.
Und wo man dann kaum mehr von Achtung der Unabhängigkeit sprechen kann, auch die Fed, die US-Notenbank, ist ja unabhängig. Aber gerade der US-Präsident legt sich da gar keine Grenzen auf. Der kritisiert die Fed offen und fordert sie ganz unumwunden zu einer Änderung der Geldpolitik auf. Jetzt muss man aber sagen, ökonomisch hat das im Moment keine negativen Folgen.
Nein, ökonomisch hat das noch keine negativen Folgen. Trump versteht natürlich sehr gut, dass er mit diesen Tweets zum Beispiel auch Nebelkerzen abschießen kann und so ein bisschen von anderen Problemen in der Wirtschaft, die er hat, ablenken kann, die vielleicht auch aufgrund seiner Handelspolitik jetzt zutage treten. Mit seinen Nominierungen, die er gerade getätigt hat für die Federal Reserve, da gibt es zum einen einen sehr respektierten, anerkannten Ökonom, Chris Waller, der sicherlich für die Unabhängigkeit der Zentralbank und für Preisstabilität stehen wird. Zum anderen schlägt Trump aber gleichzeitig Judy Shelton vor, eine in meinen Augen sehr fragwürdige Kandidatin für die Federal Reserve, für die Zentralbank in Amerika. Und damit wird Trump Tatsache langfristig in die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank eingreifen.
Um das grundsätzlich zu fragen, was stört denn populistische Staatenlenker wie Donald Trump überhaupt an unabhängigen Notenbanken? Was passt da nicht?
Nun, wenn eine Notenbank unabhängig ist, dann garantiert sie die Preisstabilität in einem Land. Um die Preisstabilität in dem Land zu garantieren, muss sie die Zinsen so setzen, dass in einem Aufschwung die Zinsen erhöht werden, um den Aufschwung zu dämpfen. Denn in einem Aufschwung steigt die Nachfrage, deswegen steigen natürlich auch die Preise in einer Ökonomie. Und andererseits, das haben wir jetzt in der Krise erlebt, senkt die Zentralbank die Zinsen in einem Abschwung, um die Wirtschaft wieder zu stabilisieren. Was Trump und Erdogan zum Beispiel an der Zentralbank stört, ist, dass sie in einem Aufschwung und oder jetzt in der Lage in Amerika praktisch die Zinsen erhöhen möchten. Das passt Trump nicht. Trump möchte gerne, dass die Zinsen gesenkt werden, um den Aufschwung weiter in Amerika an Fahrt gewinnen zu lassen, eben auch mit Hinblick auf seine Wiederwahl. Während die amerikanische Notenbank eben nicht der Wiederwahl von Trumps verpflichtet ist, sondern der Preisstabilität und dass sich nur garantieren lässt, wenn sie die Zinsen eben erhöhen kann, so wie sie möchte.
Um den Bogen noch weiter zu spannen, von den Notenbanken in Indien, auch von der in Japan und von der in der Türkei wird ja berichtet, dass die jeweils stark an Unabhängigkeit verloren haben. Und aktueller Vorgang, wir haben den eben an der Börse angesprochen, am Wochenende hat der türkische Staatspräsident Erdogan den Zentralbankchef des Landes abberufen. Der war vorher ja schon kritisiert worden, weil er Zinssenkungen ablehnte. Kann man da überhaupt noch von einer unabhängigen Notenbank sprechen?
Nein, in dem Moment kann man nicht mehr von einer unabhängigen Notenbank sprechen. Diese Maßnahme wird lediglich zur Folge haben, dass das Vertrauen in die Währung, in die türkische Lira weiter zurückgeht. Das wird zur Folge haben, dass die Preise in der Türkei weiter ansteigen und die Lira weiter an Wert verlieren wird, relativ zum Dollar und zum Euro.
Und um auf den Staat nochmal zurückzukommen, wie steht nun in diesem ganzen Szenario die EZB da? Immer noch sehr stabil in ihrer Position?
Ja, die EZB steht weiterhin recht stabil da. Sie steht nicht so stabil da wie die Bundesbank,
die frühere Bundesbank
praktisch dagestanden hat. Sie hat aber in meinen Augen weiterhin eine hohe Unabhängigkeit von der Politik, trotz der Angriffe, der sie ab und zu ausgesetzt ist.
Ganz kurz, Sie haben gesagt, es ist eine neuere Entwicklung, dass es diese politischen Äußerungen gibt. Was motiviert die denn? Warum kommt es zu dieser Entwicklung?
Nun, das haben Sie auch am Anfang sehr schön beschrieben. Das hat natürlich den Grund, dass es populistisch ist und dass viele Sparer, selbst in Deutschland, sich selbstverständlich wünschen würden, endlich wieder einmal positive Zinsen auf ihre Sparguthaben zu bekommen.
Vielen Dank. Alexander Krivolutzki war das. Er leitet beim DIW die Abteilung Makroökonomie. Einen schönen Tag Ihnen noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
Allerorten hören wir von Konjunktursorgen und trotzdem konnten die deutschen Unternehmen ihre Exporte im Mai erneut steigern. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es ein Plus von 4,5%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Auch die Importe legten zu um 4,9%. Der Außenhandelsüberschuss betrug damit 20,6 Milliarden Euro, etwas mehr als ein Jahr zuvor. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Die Ungleichheiten zwischen den deutschen Regionen sind groß. Zu diesem Schluss kommt die Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Der Abschlussbericht liegt der Funke Mediengruppe vor. Demnach gäbe es große Differenzen bei den Einkommen, den Beschäftigungsverhältnissen und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung. Der Soziologe Michael Hartmann nannte im Deutschlandfunk mehrere Gründe dafür.
Also wenn man sich den sehr großen Niedriglohnsektor anguckt, der zur deutlichen Senkung von Einkommen in bestimmten Regionen geführt hat oder die Steuererleichterung für hohe Einkommen. Wenn man sich die Wohnungspolitik anguckt, also die hohen Einkommen können eben in bestimmten Regionen oder Stadtteilen die hohen Mieten bezahlen oder die hohen Grundstückspreise. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass so eine Kommission nicht wirklich ernsthaft mit dem Ziel eingesetzt wird, an diesen Punkten was zu ändern.
Der Bericht wird übermorgen vorgestellt. Die britische Fluggesellschaft British Airways soll wegen gestohlener Kundendaten eine Millionenstrafe zahlen. Die Datenschutzbehörde nannte die Summe von umgerechnet knapp 205 Millionen Euro. Hintergrund ist der Klau von Daten im vergangenen Sommer. Eine 500.000 Kunden wurde teilweise bei der Online-Buchung von der Internetseite der Fluggesellschaft auf eine Betrugsseite umgeleitet, wo dann Daten wie Adresse oder Kreditkarte abgegriffen wurden. Schuld seien schwache Sicherheitsvorkehrungen gewesen. Gegen die Entscheidung der Datenschutzbehörde kann British Airways noch Widerspruch einlegen.
Sina Fröndrich war das, die Deutsche Bank. Gestern nach der Aufsichtsratssitzung, da wurden die Umbaupläne offiziell vorgestellt und das war noch früh genug für die Kommentare der Wirtschaftspresse.
Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe nennen den Umbau gewaltig. Bis 2022 streicht die Bank rund 18.000 Stellen. Auf der Vorstandsetage müssen weitere Top-Manager gehen. Das Institut mit dem einst klangvollen Namen wird sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen. Und die Roskur reißt es tief in die roten Zahlen. Hoffen lässt, dass der bisherige SAP-Vorstand Bernd Leukert künftig die angestaubte IT der Deutschen Bank auf Vordermann bringen soll. Insgesamt muss aber abgewartet werden, ob die Rechnung von Vorstandschef Sewing aufgeht. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Die Deutsche Bank verabschiedet sich aus der ersten Liga globaler Großbanken, wo sie schon länger nicht mehr mitzuhalten weiß. Für die Bank ist das eine Zeitenwende, die einhergeht mit dem Eingeständnis, diesen längst fälligen Umbruch jahrelang verschleppt und wertvolle Zeit verloren zu haben. Es ist zugleich ein für dieses Haus beispielloser Machtanspruch, mit dem Sewing die Deutsche Bank auf sich ausrichtet. Sein Vorgehen ist vielleicht die letzte Chance der Bank und ihren verbleibenden Beschäftigten, eine Zukunft zu verschaffen. Scheitert Sewings mutiger Plan, wird die Deutsche Bank endgültig zum Sanierungsfall, hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest. Gelingt er, wird sie zum Kandidaten für eine grenzüberschreitende Übernahme. Und dennoch liegen in dieser Neuausrichtung auch Chancen. Die Führung der Bank weiß endlich, was und wohin sie will. Und sie hat mit Sewing einen Vorstandsvorsitzenden, dessen Autorität nicht angezweifelt werden kann. Eine entschlossene und homogenere Führung kann einen dringend notwendigen Kulturwandel in Gang bringen, der in der Vergangenheit lediglich versprochen worden ist.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Um 17.05 Uhr in der zweiten Wirtschaftssendung zum Tage gibt es mehr zum Thema Deutsche Bank, unter anderem ein Interview mit dem Finanzprofessor Peter Burkhoff. Gleich nach den Nachrichten dann Claudia Hennen am Mikrofon mit der Sendung Deutschland heute und im Programm statt Fridays for Future gibt es nun eine ganze Woche der Klimaproteste. Dies nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.